Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags, des 25. Sonntags im Jahreskreis, vorzubereiten. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler, als Neutestamentlerin. An diesem Sonntag begegnen uns drei Texte, die uns an unsere Verantwortung erinnern, mit dem, was wir bekommen haben, geschenkt haben, wir könnten es auch sehr theologisch schon direkt formulieren, mit dem Heil, das uns gegeben wurde, wie wir mit dem gut umgehen. Es geht um unsere Verantwortung, es geht darum, wie wir handeln und dass kein Handeln von uns folgenlos ist. Und man könnte auch noch ein bisschen sagen, das Thema des Rechenschaftsablegens, das zieht sich auch durch alle drei sehr spannenden Texte durch.
Leider fangen wir direkt mal mit etwas sehr Negativem an, wenn wir da in die erste Lesung in das Amos-Buch einsteigen. Denn um das Bild der Rechnung mal aufzunehmen, in dem Text ist ein klarer Strich gezogen und die Rechnung unten, die rauskommt, fällt negativ aus. Bevor wir in den Text einsteigen, ist vielleicht der entscheidende Satz ein paar Verse vorher, vor dem Text, den wir lesen. Da könnt ihr nachgucken im Amos-Buch im 8. Kapitel, den Vers 2. Da sagt Gott nämlich ganz, ganz deutlich: Gekommen ist das Ende zu meinem Volk Israel. Die ganzen Kapitel Amos 7 bis 9 sagen nichts anderes als: Gott hat die Schnauze voll, Israel, das Nordreich, hat nicht moralisch gehandelt und Gott bringt jetzt das Ende der Rechnung.
Wir können vielleicht direkt einmal in den entscheidenden Vers 7 hineingehen und das, was du, Till, gerade gesagt hast, mal sehr präzise zusammenfassen. Es heißt hier in Vers 7: Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Das ist die Grundlage für dieses Untergangsszenario aus Vers 2.
Und eigentlich fängt der Vers ja schön an. Stolz Jakobs, das ist auch ein wunderbares Wort. Tja, vorher im Amos-Buch lernt man aber, der Stolz Jakobs ist ein Bild für die Arroganz Israels. Und diese Arroganz ist sehr spürbar am Sonntag in den Versen, die wir da hören. Worum geht es? Gott verurteilt die Reichen eben, die die Armen verfolgen und die Gebeugten unterdrücken. Und das wird sehr, sehr plastisch geschildert.
Ja, auf jeden Fall. Die Rede ist ja hier davon, dass sie das Maß, mit dem etwas abgemessen wird, immer kleiner machen und das Silbergewicht größer. Das heißt also, sie verschieben die Rechnung beim Handeln zu ihren Gunsten, also zugunsten der Reichen weiter. Sie fälschen die Waagen zum Betrug. Also es ist nicht nur ein Falschrechnen zu ihren Gunsten, sondern wirklich auch ein absichtlicher Betrug, der dahinter steckt, der natürlich die Reichen immer reicher werden lässt und die Armen immer ärmer. Und die ganze Dramatik des Volkes Israel zeigt sich eben daran, dass sie mit dem ja gemeinsam Anvertrauten so schändlich und sträflich umgehen, dass sie sich gegenseitig ausbeuten.
Nicht nur ausbeuten, sondern der Betrug ist dazu gedacht, die Mitbürger zu versklaven. Die Armen sollen nicht nur ausgenutzt werden, sie sollen nicht nur beschissen werden, Entschuldigung für den Begriff, sondern sie sollen zu Geldsklaven werden. Die Freien sollen durch die Reichen zu Armen gemacht werden. Und das ist ja schon schlimm. Aber jetzt gucken wir mal in die Dynamik des Textes rein. Das wird uns am Sonntag alles als ein Zitat dieser reichen Händler zu Gehör gebracht. Ihr sagt, und dann kommen diese ganzen Vorwürfe. Da kommt auch noch der Vorwurf, ja, ihr könnt es gar nicht abwarten, dass der Schabbat vorbei ist, weil ihr wollt ja selbst an den Festtagen euren Reichtum noch erhöhen. Ja, und ihr wollt eben nicht nur den Armen zu euren Sklaven machen, sondern am liebsten würdet ihr sogar noch aus dem, womit man kein Geld machen kann, aus dem Abfall auch noch Geld machen. Ihr dreht euch nur darum, immer reicher zu werden und guckt nicht rechts und links und vor allem nicht auf Gott und nicht auf eure Mitmenschen.
Und entsprechend ist es dann die eigene Arroganz, der eigene Hochmut, an dem sie gemessen werden. So ist ja dann der Vers 7 tatsächlich einzuleiten mit diesem beim Stolz Jakobs. Also im Prinzip wird sich eure eigene Arroganz gegen euch wenden, denn das ist das, woran ich euch messen werde. All das, was ihr tut, um euch selbst über die anderen zu erheben, wird euer Urteil am Ende besiegen.
Und so ist eben das letzte Wort am Sonntag aus dem Amos-Buch: Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Gott macht ein Ende. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Diese Reichen werden bestraft werden. Das Schwert Gottes, wie es heißt im Buch Amos, wird durch die Reihen des Nordreiches gehen. Und es ist vorbei. Da gibt es keine Möglichkeit mehr der Umkehr. Das endgültige Urteil ist gefallen.
Das Handeln hier hat also eine sehr klare und sehr eindeutige Konsequenz der Reichen. Wenn wir jetzt ins Evangelium rüberspringen, dann werden wir feststellen, dass dort es auch um ein Handeln geht und um ein Rechenschaft ablegen, dass aber die Konsequenz durchaus ein bisschen differenzierter zu betrachten ist.
Selbst wenn man diesen Text aus dem Lukas-Evangelium, der da im 16. Kapitel steht, kennt, ist man doch immer wieder beim Lesen überrascht. Es ist ein Gleichnis. Und wenn wir jetzt eigentlich von Amos herkommen, erwartet man doch die klare Beurteilung. Es gibt Gut, es gibt Böse, es gibt Gott, der dementsprechend urteilt. Gucken wir uns das Gleichnis doch einfach mal zusammen an.
Also dieses Gleichnis hier im 16. Kapitel erzählt Jesus seinen Jüngern. Das vielleicht als Rahmen vorweg, denn das könnte noch spannend sein. Die Grundidee, ein reicher Mann hat einen Verwalter und dieser reiche Mann bekommt jetzt irgendwie zugetragen, dass der Verwalter nicht anständig mit dem ihm anvertrauten Gut umgegangen ist. Das heißt hier, man erklärt dem reichen Mann, der Verwalter verschleudere sein Vermögen. Also nicht ordentlicher Umgang, kein ordentliches Handeln mit dem Anvertrauten. Was macht also der reiche Mann? Er ruft den Verwalter zu sich.
Jetzt würden wir ja erwarten, okay, jetzt gucken wir mal, ist der Verwalter schuldig, ist er nicht schuldig? Und dann kommt dieser klare Satz von dem reichen Mann, leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung und das Urteil ist schon gefallen. Denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Wir werden erstmal im Trüben gelassen, ist das jetzt gerechtfertigt, ist der reiche Mann zu hart zu seinem Verwalter oder hat der Verwalter Geld abgezweckt für sich?
Vielleicht spielt das auch gar keine Rolle, weil allein schon der Verdacht für den reichen Mann so ausschlaggebend ist. Wir kriegen auch gar nicht erstmal mit, was zwischen den beiden weiter passiert, denn jetzt fokussiert sich alles auf diesen Verwalter. Der sagt jetzt nämlich für sich, wenn jetzt also mein Herr mir meine Aufgabe entzieht und die Macht, was soll ich tun? Ja, also ich taug auch zu nichts anderem, außer Geld von links nach rechts zu bewegen. Eigentlich ein ziemlich pragmatistischer Ansatz. Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich, sagt der Verwalter. Und überlegt, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich hier rausfliege, dass ich woanders irgendwie gut wieder aufgenommen werde? Das heißt, das Motiv der Gastfreundschaft des Nicht-durchs-Netz-Fallens wird hier auch nochmal mit eingeflochten.
Auf der Ebene des Gleichnisses geht es jetzt aber nicht darum, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass der Verwalter verarmt auf der Straße rumliegt, sondern wir befinden uns in einem Spiel, das möchte das Gleichnis auch sagen, der Logik des Reichtums. Nochmal ganz kurz zurück. Der reiche Mann wird ja selbst im Gleichnis bezeichnet als reich. Ein Verwalter von solch einem Mann ist auch sozial gut gestellt und hat Geld. Und er denkt sich jetzt, ja super, ich gehe sozusagen zu den reichen Freunden des reichen Mannes. Die haben ja horrende Schulden bei ihm. Das merkt man auch beim Lesen. Die Summen sind da riesig. Da geht es nicht um den armen Mann, der abends Sorgen haben muss, dass er nicht genug Geld für den nächsten Tag hat. Sondern es geht um andere Reiche. Und bei denen kauft er sich sozusagen ein, indem er jetzt sagt, guckt mal hier, ich erlasse euch Teile eurer Schulden, um bei euch in der Gunst zu stehen.
Er bestellt sie eine nach dem anderen ein und erlässt etwas von den Schulden und hofft damit tatsächlich, dass das Beziehungsnetz, was ihn ja eher nach oben vorher getragen hat, also er gehörte auf die Seite ja des reichen Mannes, dessen Verwalter er war, und er versucht sich jetzt eher nach unten hin abzusichern, wobei eben nach unten nicht sozial nach unten meint, sondern tatsächlich mehr zu in dieser Kaskade von Geld verleihen und Schuld anhäufen.
So, und jetzt ist doch ganz klar, wir haben es gelesen und sagen, keine Frage. Am Anfang haben wir so gesagt, der Verwalter, vielleicht ist er ja unschuldig, wird beschuldigt ohne Grund. Aber sein Verhalten zeigt uns jetzt, wow, so ganz koscher ist der Mann doch nicht. Und dann kommt dieser total überraschende Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.
Wichtig, wenn man sich diesen zentralen Vers jetzt anguckt, ist einmal zu verstehen, dass wir hier schon Jesus selbst wieder reden hören. Ja, ist also nichts mehr im Gleichnis selber, sondern Jesus sagt tatsächlich, er lobt den ungerechten Verwalter und sagt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Damit meint er tatsächlich, dass diejenigen, die hier in dieser Welt wirtschaften, die sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, die ja sonst im Evangelium immer eher die sind, die noch, sagen wir mal, Lernbedarf haben, dass die genau an dieser Stelle klüger sind als die Kinder des Lichts, also diejenigen, die schon an das Evangelium glauben, die mit Jesus unterwegs sind, die sich ganz auf Gott ausrichten. Und warum? weil sie verstanden haben, dass es Situationen gibt, in denen ich mich der Logik des Systems in gewisser Weise auch mal beuge, hört sie so negativ an, aber indem ich in dieser Logik des Systems mitspiele.
Es besteht also kein Zweifel, das steht ja auch im Text drin, der Verwalter handelt ungerecht. Aber wenn wir aber dieser Logik von Macht und materiellen Gütern und Geld folgen, die uns da im Gleichnis vor Augen geführt wird, wird uns gesagt, ja, das System ist ungerecht, aber in dem System kann man klug handeln. Und so kommen wir zu dem Vers 9. Wenn man ihn erstmal alleine lesen würde, wäre auch so ein Satz, sag mal, hä, was soll das denn? Aber wenn man das bedenkt, was wir gerade beredet haben, dann haben wir einen Schlüssel, um den Vers 9 zu erklären. Ich lese ihn mal ganz kurz vor. Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht.
Was wird den Jüngern wirklich gesagt in der Erzählung dieses Gleichnisses? Jesus sagt ihnen, überlegt, wie und wo und wann ihr klug handeln müsst. Und klug handeln ist nicht immer nur zu sagen, diese Welt ist schlecht, ihre Systeme sind schlecht, wir brauchen nur die Ausrichtung auf das Reich Gottes. Jesus sagt, überlegt, was ihr hier vorfindet und was ihr auch aus der Logik dieser Welt durchaus lernen könnt. Der ungerechte Mammon bleibt ungerecht, weil Besitz an sich immer eine negative Komponente hat, weil dann jemand anderes weniger hat. Also es geht ja um den großen Besitz hier an dieser Stelle, nicht um ein bisschen was in der Tasche zu haben, sondern was, was man angehäuft hat, was man verwaltet sein lassen muss, etc. Jesus sagt also, dieser Besitz, dieser Mammon bleibt ungerecht, aber trotzdem kann man ihn nutzen und nutzen wozu? Nutzen, um daraus tatsächlich Beziehungen zu schaffen und zu stiften. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, heißt ja, wenn da jetzt irgendwie Geld ist, ja, dann nutzt es auch aus, wenn ihr es habt, um damit tatsächlich Beziehungen zu ermöglichen und auch eine Welt des Zusammenhalts zu erschaffen. Das ist eben das, worin sich der Verwalter als klug erwiesen hat. Er hat das Geld, was da war, beziehungsweise was er ja quasi auch unterschlagen hat, indem er die Schuldscheine kürzt. Er hat das Geld, das da ist, genutzt, um sich bei den anderen beliebt zu machen und hat damit die Logik des Systems für sich ausgenutzt. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern auch ein bisschen mitgibt. Es geht nicht immer nur darum, arm zu sein. Es geht auch nicht darum, völlig reich zu sein, aber es geht darum, aus der Logik von Armut und Reichtum in dieser Welt durchaus etwas zu lernen.
Das haben wir sehr abstrakt besprochen. Das kann man natürlich, oder das kann jeder von uns natürlich auch nachvollziehen. Wer Geld hat, kann damit sehr viel Gutes schaffen. Die Frage ist eben, was macht man mit viel Geld? Und da ist eben dieser Begriff des Mammon, den wir jetzt gerade auch schon mehrfach aufgenommen haben, wichtig. Der wird auch falsch gedeutet. Es ist ein aramäischer Begriff, der nochmal sagt, es geht um Besitz, es geht um Geld, es geht um materielle Güter. Nutzt das, was ihr in dieser Welt habt, um Gutes zu tun. Und diese ethische Herausforderung wird dann in den folgenden Versen nochmal für uns eingeordnet.
In den Versen 10 bis 13 geht es vor allen Dingen darum, wie wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was uns anvertraut wird. Jesus beschreibt hier so Analogien. Er sagt, wenn man im Kleinen zuverlässig ist, dann ist man es auch im Großen. Wenn man im Kleinen Unrecht tut, dann tut man es wahrscheinlich auch beim Großen. Und in Vers 11 sagt er dann, wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, also mit dem Geld und all dem, was sich hier bewegt, wer wird euch denn dann das wahre Gut anvertrauen? Also wenn ihr nicht mit dem, was euch eigentlich nicht wichtig ist, wir haben ja auch wochenlang jetzt über die Frage danach diskutiert oder miteinander gerungen in den Texten, woran hängt euer Herz? Ja, also wenn ihr nicht mal mehr mit den Dingen gut umgeht, an denen euer Herz nicht hängt, wer wird euch denn dann etwas anvertrauen, an dem, dass ihr euer Herz hängen könnt? Also das wahre Gut, das Reich Gottes, die Beziehung zu Jesus Christus.
Im abschließenden Vers 13 wird diese Frage des, woran hängt denn dein Herz, wirklich wunderbar zugespitzt. Und wir kennen diesen Satz alle, wo dann steht, abschließend, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da ist genau diese Hierarchie entscheidend. Bewirke ich mit dem Geld, mit dem Besitz, den ich habe, Gutes im Sinne Gottes, als Verantwortung gegenüber Gott, dann kann auch Geld und Besitz gut sein. Aber wenn ich mich der Logik des Systems, des Gelds unterwerfe, immer nur noch mehr Geld anhäufen will und sozusagen zum Diener des Geldes werde, dann verliere ich logischerweise Gott aus dem Blick Und dann ist mein moralischer Kompass eben der des ungerechten Verwalters.
So, jetzt haben wir uns zwei Texte angeguckt, wo es viel um Reichtum ging, um den Umgang auch mit Reichtum. Wir haben gelernt, dass es Unterschiede gibt, wie das Handeln beurteilt wird. Es gibt ein sehr klares Urteil im ersten Text über das Handeln der Reichen und das Versklaven der anderen und die Klarheit, dass darüber Rechenschaft abgelegt werden muss. Um Rechenschaft ging es auch im zweiten Text, wo der Verwalter dazu aufgefordert wird und tatsächlich aber seine Klugheit hier das ist, worauf Jesus hinweist. Jemand, der in der Lage ist, zwischen dem Dienst an Gott und dem Dienst am Mammon zu unterscheiden und der trotzdem in der Lage ist, die Logik dieser Welt mit aufzunehmen für sein Weiterkommen in der Beziehungsebene und damit am Ende ja auch in der Ebene auf Gott hin.
Und jetzt, wenn wir abschließend noch auf die zweite Lesung gucken aus dem ersten Timotheusbrief, bleiben wir sozusagen bei den Kindern dieser Welt und gucken auf sie, beziehungsweise, ich steige mal direkt in den Text ein, in Vers 1, da wird nämlich die Perspektive aufgemacht, was ist die Aufgabe einer christlichen Gemeinde? Das Gebet für alle Menschen, auch für die, die außerhalb der Gemeinde sind. Da steht also in Vers 1, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen.
Es ist Paulus, der hier spricht. Zwar nicht der richtige Paulus, sondern der fiktive Paulus, weil diese Briefe nicht mehr von Paulus selbst geschrieben sind. Aber in der Logik des Textes ist es Paulus, der ja die ganze Zeit an Gemeindeleiter schreibt und ihnen tatsächlich Dinge mit auf den Weg gibt, wie also eine Gemeinde gut funktionieren kann, wie man sie abgrenzt von Falschlehrern und so weiter und so fort. Und hier geht es um das, wie Gemeinde sich verhält und wie sie das Innen und das Außen zusammenbringt. Paulus sagt also, wenn ihr bittet und betet, das wird sicher im Rahmen des Gottesdienstes erfolgen, dann nehmt alle Menschen mit rein, nicht nur euch, sondern alle, auch ganz besonders die Herrscher und die Macht ausüben. Bleibt also nicht bei euch stehen, sondern werdet immer den Blick über euch als Gemeinde hinaus.
Das ist ja super spannend, weil natürlich auch in der damaligen Zeit eine Gemeinde nicht unabhängig von ihrer Umwelt ist. Und wenn hier der Text ganz klar sagt, auch für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, dann bedeutet das auch, betet auch für alle, die die Macht über euch ausüben könnt, gegenüber denen ihr machtlos seid. Das ist die große Verantwortung, die in diesem Brief auch an die Gemeinde übergeben wird und gesagt wird, ihr habt eine riesige Verantwortung im Gottesdienst, weil ihr habt auch das Heil aller Menschen und nicht nur euer Heil im Blick. Und euer Heil bzw. euer Gemeindeleben hängt auch davon ab, dass die Umgebungsbedingungen dies ermöglichen, dass ihr eben wirklich als Gemeinde euren Gottesdienst feiern könnt.
Das wird gut deutlich, wenn man dann in Vers 2 noch weiterliest. Also Paulus fordert zu Bitten und Gebeten für die Herrscher und alle, die Macht ausüben. Und jetzt kommt's, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das heißt also, eine geordnete Welt um die Gemeinde herum, deswegen die Fürbitte, eigentlich eine Bitte auch um Klugheit, um Mäßigung und so weiter für die Herrschenden. Also wenn die Gemeinde in einer Welt lebt, in der die Dinge irgendwie geordnet ablaufen, dann haben sie auch innerhalb der Gemeinde die Chance, fromm und rechtschaffen, also so, dass sie vor Gott jederzeit Rechenschaft ablegen können auch, zu leben.
Theologisch wird diese Aufforderung zum Gebet für alle wunderbar untermauert, dann mit dem zweiten Teil der zweiten Lesung, weil nochmal deutlich uns vor Augen geführt wird, eben, dass Jesus Christus als Mittler zwischen Gott und Menschen eben sich für alle hingegeben hat. Da erkennen wir nochmal ganz, ganz deutlich, Gottes Wille ist der Heilswille für alle Menschen und daraus folgt für uns die Aufgabe, auch für alle Menschen zu beten.
Wer jetzt sinnvollerweise sich die Texte auch nochmal richtig durchlesen will etc., ihr werdet die unterhalb der Shownotes sofort finden. Herzliche Einladung, da noch einmal drin zu lesen und ein bisschen näher dem Sinn auf die Spur zu kommen.
Aber bevor wir jetzt diese Folge beschließen, kommt natürlich noch die Frage, Christel, an dich. Welchen Vers aus diesen drei biblischen Texten möchtest du mitnehmen in den kommenden Sonntag?
Ich nehme den zweiten Teil von Vers 7 aus der Amos-Lesung mit, wo es heißt, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Für mich hat das eine doppelte Komponente. Einerseits ist es ein bisschen eine Drohkulisse. Keine Tat wird jemals vergessen werden. Das bedeutet auch, ich muss jedes Mal überlegen bei meinem Handeln und tue das hoffentlich auch, was ist die Folge meines Handelns? Was ist auch die Folge meines Handelns vor Gott? Und auf der anderen Seite ist es auch etwas Tröstliches, wenn ich nämlich derjenige bin, diejenige bin, an der etwas getan wird, was unrechtmäßig ist. Wenn es eine Situation der Unterdrückung, eine Situation, ich weiß nicht, der Ausbeutung oder etc. gibt, dass ich für mich auch weiß, okay, es gibt auch noch eine Instanz, die von den Leuten, die hier so gehandelt haben, eines Tages Rechenschaft fordern wird und die diese Tat, die vielleicht in dieser Welt nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann, die diese Tat aber für eine andere Welt mit ins Urteil hineinzieht und deswegen entlastend und gleichzeitig aber auch auffordernd, die eigenen Taten immer gut im Blick zu behalten.
Ich möchte aus der zweiten Lesung, aus dem ersten Timotheusbrief, diese Aufforderung, mit der der Text beginnt, direkt mitnehmen. Paulus, beziehungsweise die Stimme von Paulus, fordert hier uns ja auf, für alle Menschen zu beten. Und dann kommt der Satz, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Das ist tatsächlich ein Vers, der auch in der Geschichte oft fehlgeleitet wurde. Man muss für die Herrscher dankbar sein, etc. Die Perspektive hier, die ich so bemerkenswert finde, es ist eben kein Sagen, ja, die Herrscher sollen gestärkt werden von Gott, sondern für sie beten, dass sie auch Anteil bekommen von dem Heil Gottes. Und das ist eine Perspektive für Menschen, die machtlos sind. Die damaligen Gemeinden waren machtlos gegenüber den Herrschenden. Und auch wir sind machtlos in Bezug auf vieles, was um uns herum passiert. Aber wir sind nicht tatenlos. Wir sind aufgefordert, für alle Menschen zu beten, so schwierig es auch fällt. Und man möchte wahrscheinlich direkt zu dem Psalm greifen und auch mit Gewaltbildern dann beten. Aber erstmal, die Grundidee ist hier, bittet für alle Menschen, dass sie Anteil haben an diesem Heil Gottes. Was eine unglaublich schwierige Forderung an uns auch ist. Und das möchte ich bedenken, weil ich bin mir sicher, bei vielen Sachen, die in der Welt geschehen, da fällt es mir schwer, positiv zu beten. Ich würde lieber zu einem Rachepsalm greifen. Aber immer wieder mich einzuordnen und sagen, ja, ich bitte, dass alle Menschen Anteil haben an dem Heil. Alle Menschen. Auch wenn sie ihre Herrschaft ungerecht ausüben, dann soll Gott ihnen eben ein hörendes Herz schenken.
Für diesen Sonntag und die darauffolgende Woche wünschen wir euch wieder viel Freude beim Bibelentdecken.